Ja, das ist der Bereich Migration, damit eigentlich Fluchtverhinderung, ist überproportional vertreten, auch quantitativ in diesem Sondierungspapier oder in den Ergebnissen. Und wir, beim Lesen merkt man eine sehr feindliche Sprache, also die Sprache hat schon sehr viel toxische Momente, es geht immer nur um Grenzen, de facto um sehr viel Abwehr, Abschiebungsoffensive, Zurückweisung von Schutzsuchenden an Außengrenzen etc. Wir haben gesagt, dass Menschenwürde, Menschlichkeit und Menschenrechte bleiben dabei auf der Strecke. Das ist eigentlich die Klammer, ne, wenn man sich das ganze Programm der Sondierung anschaut. Das ist ein massiver Rückschritt für den Flüchtlingsschutz, für den Menschenrechtsschutz. Und es ist auch ein sehr negatives Signal nach außen. Die Willkommenskultur ist ein für alle Mal beendet. Und nach innen ist es auch ein sehr erschreckendes Moment in Richtung Community.
Genau, steht da unter anderem drin, dass geflüchtete Menschen an den bundesdeutschen Grenzen abgewiesen werden sollen. Österreich hat schon angekündigt, dass sie dem nicht folgen würde. Welche Reaktionen konnten Sie denn in den vergangenen Tagen beobachten und wie bewerten Sie sie?
Es ist vor allem so, dass ganz klar Europarecht, selbst diese von uns sehr kritisierte Zuständigkeitsregelung Dublin III, es verhindert, dass im kurzen Prozess Menschen einfach über die Grenze zurückgestoßen werden an der innereuropäischen. Das ist erstmal die Rechtslage. Da kommen auch die potenziellen Koalitionäre nicht dran vorbei. Und jetzt hat man das verkleistert. Das ist der Formelkompromiss. Die Union mit dem März-Ansatz all in sagt, wir weisen zurück, auch Schutzsuchende. Die SPD sagt, naja, das muss natürlich in Absprache oder in Abstimmung mit den europäischen Partnern stattfinden. Da haben sie einen Punkt. Und es muss irgendwie rechtsstaatlich sein. Das heißt, wenn man das beides zusammennimmt, kommt man genau zu dem Punkt, das ist europarechtswidrig und kann nicht stattfinden. Wenn das aber so drinsteht, ist es eine Aufforderung auch an die Bundespolizei oder an der Bundespolizei, Bayerische Grenzpolizei ist auf der zweiten Linie nur tätig, dass Zurückweisungen, und zwar illegale Zurückweisungen, noch häufiger stattfinden, dass man noch häufiger überhört, dass da ein Schutzgesuch stattfindet. Von daher finden wir die Sprache und die Unklarheit in dem Text sehr bedenklich. Und wir haben jetzt auch erlebt in den letzten Tagen, dass es darüber Streit gibt. Die SPD sagt mir, das muss natürlich europarechtskonform sein, das ist die alte Position. Die Hardliner in der CDU sagen, wir machen im Zweifelsfall auch nationale Alleingänge. Und hier beißt sich das. Die Nachbarstaaten sind auch hart drauf, Polen, Österreich zum Beispiel, wollen auch jeweils ihre kleine Festung bauen. Aber sie wollen, dass es konzertiert läuft. Also die Koalition der Unwilligen soll gemeinsam gegen Schutzsuchende vorgehen und nicht ein Land den anderen Staaten zusätzlich Schutzsuchende zuführen durch illegale Zurückweisung. Das ist momentan der Streitpunkt und am Ende des Tages ist es europarechtswidrig und get real. Aber auf der polnischen Seite hat man am Wochenende recht von rechtsradikalen Blockaden oder Demonstrationen an der deutsch-polnischen Grenze, weil da die Angst geschürt wird, dass Deutschland möglicherweise mehr Schutzsuchende zurückschickt. Und zeitgleich haben sie auch ihren prinzipielle Abwehr der EU-Asylgesetzgebung GEAS verlautbaren lassen, weil sie überhaupt keine Schutzsuchenden aufnehmen wollen. Also wir haben da eher einen Streit zwischen den Hardlinern. Der gemeinsame Konsens ist, wir sind bereit zur Härte nach außen. Aber wie sie miteinander umgehen, das ist noch strittig. Das ließe sich so zusammenfassen. Gemeinsam sind sie unausstehlich, aber untereinander sind sie immer noch konkurrierend, wenn es um die Aufnahme von Schutzsuchenden geht.
Sie haben es erwähnt, die Pläne seien europarechtswidrig. Wie sieht das aber perspektivisch aus? Wie sind da gerade die Machtverhältnisse im EU-Parlament?
Der europäische Konsens ist momentan Abwehr, zurückweisen, und zwar an den Außengrenzen, Auslagern von Haftanstalten, Auslagerung von allem Möglichen, also vermeintlichen Asylverfahren. Der Konsens, also mit mehr Zäunen, mehr Mauern, mehr virtuelle technische Abwehr, der besteht. Und das wird auch dann das Ergebnis sein. Es wird untereinander härter in der Auseinandersetzung, wenn es, wie es in dem Koalitionspapier, dem Sondierungspapier heißt, wenn es um die sogenannte sekundäre Migration geht, wir würden sagen, die Weiterfluchten von Schutzsuchenden, die in ihrem Erstasylland schäbig behandelt werden, menschenunwürdig, beispielsweise in Griechenland, beispielsweise in Bulgarien, aber auch in Italien und anderswo. Die künftige Regierung sendet ein Signal aus, wir wollen das stoppen. Wir wollen da schneller die Leute zurückführen, schneller die Leute abschieben innereuropäisch. Das wird ein weiterer Streitpunkt, aber es geht im Kern um diese Abwehr. Und nochmal, die Botschaft aus dem Sondierungspapier ist doch, dass die Zeit des Willkommens, dass wir schaffen, dass ein für alle Mal vorbei sein soll. Das ist die Kernbotschaft und die soll nach außen dringen. Und das ist schon mal ein Teil der Arbeit, die gemacht werden soll. Der andere Teil, den Jens Spahn und andere in der Union, also die wirklich eher auf der Trump-Linie sind, auch Merz, ist halt im Zweifelsfall, da gehen wir nationalstaatlich hart vor und senden damit die Schockwellen durch Europa, entfalten eine Kaskadenentwicklung, dass alle anderen ihre Binnengrenzen dicht machen und gemeinsam die Außengrenzen. Das Problem bei der Strategie ist, man braucht im Sicherheitsbereich, im wirtschaftlichen Bereich mehr Europa, ganz neutral formuliert, und es wird nicht funktionieren, wenn die künftige Regierung nationalstaatlich operiert im Schutzbereich. Ne? Also von da ist ein Widerspruch. Es gibt einen anderen Widerspruch, dass man auf der einen Seite sagen, in dem Sondierungspapier immer noch die offene Gesellschaft feststellt und dass wir ein Einwanderungsland sind, aber zeitgleich eigentlich sehr viel Schrecken in Richtung einer Bevölkerungsgruppe aussendet. Also ein Schrecken ist zum Beispiel Formulierungen in dem Papier, die sagen, beginnend mit Straftätern und Gefährdern wollen wir Abschiebungen nach Afghanistan jetzt regelmäßig durchführen. Beginnend mit Straftätern und Gefährdern wollen wir die Abschiebung nach Syrien praktisch etablieren. Und dahinter steckt eine große Bedrohung, dass die Community in Angst und Schrecken versetzt wird. Und muss einfach sagen, in der Situation, wo in Afghanistan ein Regime die Frauenrechte völlig außer Kraft setzt, sie völlig rechtlos stellt, ist das natürlich ein hartes Signal, möglicherweise sogar mit diesem Regime wieder diplomatische Beziehungen zu beginnen, sie zu normalisieren. In der Situation in Syrien, wo es gerade darum geht, eskalierende Gewalt abzuwenden, während die das unterschrieben haben, das Sondierungspapier, haben wir erfahren von dem größten Massaker der letzten Jahre in Syrien. Da ist es einmal schäbig, aber es ist auch sehr borniert, provinziell fast, aus so einer innenpolitischen Abwehr, Abschiebeoffensive, diese Fakten, diese außenpolitischen Fakten zu ignorieren, praktisch an der Realität vorbei Positionierungen zu machen. Das ist sicherlich fatal. Also weil es auch ein Signal aussendet an eine große Community, die vielleicht wo ein Teil noch keinen festen Status hat, es wird uns auch bald treffen. Und es ist wiederum die Botschaft, ihr gehört nicht hierher. Die meisten Menschen werden da bleiben, ja, dauerhaft. Get real. Aber dennoch wird dieses Signal ausgesendet und es zeigt in der Abschiebepolitik, dass es nicht um Menschenrechtsstandards geht und Menschenwürde. Um vielleicht noch einen Punkt zu ergänzen, auch die Aussage, dass alle humanitären Aufnahmeprogramme, auch das Afghanistan-Aufnahmeprogramm, ausläuft, ist genauso ein trauriges und schäbiges Beispiel, dass man sagt, die letzten Rettungslinien, auch für diese bedrohten Frauen und Mädchen in Afghanistan, die wird gekappt. Es gibt für euch keine regulären, legalen, gefahrenfreien Zugangswege zum Schutz, beispielsweise nach Europa, nach Deutschland. Man kappt die Familienzusammenführung, wird ausgesetzt für subsidiär geschützt. Das ist die gleiche Botschaft. Familien werden zerstört. Das Recht auf Familieneinheit wird völlig ignoriert, was wir menschenrechtlich sehr, sehr, sehr bedenklich finden. Aber zeitgleich sagt man auch, keine regulären Wege für, das sind auch überwiegend Frauen, Kinder, Familien, für euch nach Europa, nach Deutschland. Macht euch, wenn ihr Schutz wollt, im Zweifelsfalle wieder auf den gefährlichen, manchmal todbringenden Weg zum Schutz nach Europa, nach Deutschland. Das sind alles sehr negative Beispiele und ist beschämend. Es ist wirklich beschämend, für eine große Demokratie im Zentrum Europas so zu agieren.
Wir bleiben noch kurz bei Afghanistan. Sie haben es erwähnt, das Bundesaufnahmeprogramm afghanischer Geflüchtete soll beendet werden, noch bevor es ansatzweise durchgesetzt wurde. Ja. Die Taliban nach den Sondierungsplänen würden dann zum adäquaten Verhandlungspartner aufgewertet, um zu ermöglichen, dass Menschen in das Land abgeschoben werden können, wie es die sondierenden Parteien erwägen, indem Menschenrechtsverletzungen die Regel sind und Frauen- und Mädchenrechte keine besitzen, quasi keine genau. Rechte besitzen. Wie bewerten Sie denn diese Absichten im Hinblick auf den Themenbereich Islamismus und den Kampf dagegen, der ja sehr gerne auch von CDU, CSU und SPD vorgebracht wird?
Der Kampf gegen Islamismus ist ein richtiger Kampf. Der muss auch präventiv geführt werden. Da habe ich jetzt nicht viel gelesen in dem Sondierungsprogramm, weil es geht ja auch darum, Deradikalisierungsprozesse zu verhindern. Dann hätte man den Inhalt des Demokratieförderungsgesetzes stark machen müssen. Also nur mal um innenpolitisch einen entschlossenen Kampf auch gegen Dschihadismus zu führen. Ja? Und wenn man dann zeitgleich in der Außenpolitik, in der Abschiebepolitik solche Regime hofiert, dann ist ja ganz klar, das ist einmal doppelbödig, aber es ist sicherlich kein Beitrag im Kampf gegen Islamismus oder gegen ein islamistisches oder dschihadistisches Regime. Also wenn man da was machen will, muss man wirklich die Verfolgten schützen. Ja? Und wenn man was für die, vor allem das, die stehen ja im Zentrum, wenn man sagt, da gibt es nach UN-Angaben eine Apartheidspolitik gegenüber Frauen, dann muss man doch wirklich auch noch in der Lage sein, humanitäre Programme gerade für diese Menschenrechtsverteidigerinnen zu etablieren. Also wenn man gegen Dschihadismus kämpft, muss man innenpolitisch, weil das auch manchmal, das sind ja auch deutsche Staatsangehörige dabei, muss man dagegen entschlossen kämpfen. Es gehört dazu, die größte Gefahr auch zu adressieren. Die größte Gefahr ist objektiv, statistisch, qualitativ die rechtsextreme Gewalt. Zahlen gehen hoch, da habe ich auch nichts dazu gelesen in dem Sondierungspapier, aber das wäre natürlich wichtig, also dass man überhaupt gegen Extremismus, menschenverachtende Position auf der repressiven Ebene, das ist sowieso ein Angebot, aber vor allem auch auf der präventiven Ebene agiert und die Opfer dieser Taten oder die potenziellen Opfer dieser Taten schützt. In dem Fall auch Geflüchtete, die vor rechtsextremen Gewalttaten von denen bedroht sind, in der Unterkunft, auf der Straße. Das müsste in einem zukunftsweisenden Programm drin sein. Dafür werden wir auch kämpfen, bezogen auf die Koalitionsverhandlungen, die jetzt beginnen.
Sie haben es schon erwähnt, die VerliererInnen der Sondierungspläne sind nicht nur afghanische, syrische Geflüchtete, sondern auch die postmigrantischen Communities, die in eine Art Generalverdacht gestellt werden. Stichwort möglicher Entzug der doppelten Staatsbürgerschaft. Aber was schätzen Sie denn ein? Gibt es GewinnerInnen dieser Sondierungspapiere? Wer kann dadurch gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt sagt, die Klammer sollte sein, wir verteidigen die offene Flucht- und Migrationsgesellschaft, dann gibt es viele VerliererInnen, ganz klar. Aber dennoch muss man das machen. Ne? Also das ist, wie wollen wir leben? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wir wollen keine völkische Gesellschaft, keine geschlossene Gesellschaft. Wir wollen nicht hinter Stacheldraht und Mauern vermeintlich sicherer leben, sondern wir wollen eine offene Gesellschaft, die auch anerkennt, dass wir eine Community haben, die ist elementarer Bestandteil dieser Gesellschaft. Und die dürfen nicht diskriminiert und zurückgewiesen werden oder permanent Botschaften ausgesendet werden. Das lief ja schon während dem Wahlkampf auf Hochtouren. Ihr gehört nicht dazu. Also da brauchst du eine klare Positionierung. Und die Unterfütterung heißt innenpolitisch ganz klar, ich muss anstatt Zivilgesellschaft zu bedrohen, auszuleuchten, mit Geldmittelentzug zu drohen oder am Gemeinnützigkeitsrecht zu schrauben, muss man Initiativen stärken, die in dem Bereich arbeiten. Also Opferperspektive einnehmen im Bereich Geflüchtete. Deradikalisierungsprogramme, die es wirklich gibt. Es gibt eine gute Struktur, die muss auch finanziert werden. Und die muss auch im Gesetz nachhaltig geschützt und finanziert werden. Das gehört dazu, da ist ein bisschen, um einen positiven Aspekt rauszugreifen, da steht auch was drin, dass im Integrationsbereich wieder mehr Geld in die Hand genommen werden müssen, dass die Sprachkitas gestärkt werden, wiederkommen, dass die Integrationskurse gestärkt werden. Das heißt, in dem Bereich, das muss man ausdifferenzieren. Wir brauchen vernünftige Beratungsstrukturen, wir brauchen Asylverfahren. Beratung. Wir brauchen adäquate Sprachkurse, Integrationskurse. Wir brauchen finanzierte psychosoziale Zentren und selbstverständlich, da müssen wir gucken, ob das jetzt geschieht, auch im Bereich von Gewaltschutz für Frauen in Unterkünften, aber auch Frauenhäusern brauchen wir eine adäquate Finanzierung. Und das sind Punkte, wo wir anknüpfen müssen, weil wir stehen momentan auch vor der Frage, dass angesichts der wirtschaftlichen Krise, angesichts der politischen Lage in Deutschland und Europa und in der Welt viele Initiativen vorm Aus stehen, weil die Finanzierung staatlicherseits oder auch durch dritte private Stiftungen und andere nicht mehr gewährleistet ist. Und dementsprechend gibt es staatliche Aufgaben, die Initiativen und Organisationen machen, die müssen auch finanziert werden. Das ist kluge Einwanderungspolitik, das ist kluge Politik, die den Flucht- und Migrationsbereich stärkt. Ja, das wäre notwendig, da muss man auch nachverhandeln. Da gibt es Hinweise, dass zumindest ein partielles Umdenken an ein paar Stellen vielleicht existiert. Das muss man mit Inhalt füllen, um eben die Struktur, die es schon gibt in Deutschland, zu stärken. Es gibt immer noch eine Willkommensstruktur, es gibt eine starke Zivilgesellschaft, die muss gestärkt werden und die muss geschützt werden. Die muss geschützt werden vor Urbanisierungstendenzen, das haben wir vor allem bei der Union gesehen, nicht bei der SPD, die aller rechtsextremen Anfragen startet, um die Zivilgesellschaft, um NGOs praktisch ins Visier zu nehmen. Diese Angriffe müssen gestoppt werden. Umgekehrt müssen Schutzmaßnahmen für eine lebendige Zivilgesellschaft eingeleitet werden.
Kommen wir nochmal zu den Sondierungsgesprächen konkret zu sprechen. Noch Verteidigungsminister von der SPD, Boris Pistorius, äußerte, die Gesprächspartner bei der Union, Zitat, waren mit Abstand die unangenehmsten. Humanität und Verantwortung für andere Menschen 0,0. Zitat Ende. Besonders Dobrindt und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frey sollen sich ausgezeichnet haben, Zitat, kein Gewissen zu besitzen. Zitat Ende. Gleichzeitig zieht Pistorius trotzdem ein, wie er es sieht, positives Fazit der Sondierungsgespräche. Die SPD habe, wo es ihr möglich gewesen sei, nachgesteuert. Trotzdem eben diese Hardliner-Positionen. Ihre Bewertung?
Ja, also zum einen, wenn der Verteidigungsminister, der ja auch harte Töne immer bringen kann, sagt, okay, er verhandelt mit Leuten, die haben kein Gewissen, dann ist es schon eine Aussage, die ist ja geleakt worden, die uns doppelt nachdenklich stimmen sollte. Also er beschreibt ja praktisch, dass hinter diesem Lächeln doch Leute sitzen, die Menschlichkeit und ja, und Gewissen missen lassen. Und das muss man sehr ernst nehmen. Also einfach, und das Sondierungspapier hat ja einen Teil davon, atmet ja zum Teil diesen Geist. Dass die SPD da in als kleine Volkspartei mittlerweile sehr viel Giftzähne zugelassen hat, ist offenkundig. Also da muss die Partei mit ihren Leuten auch sich auseinandersetzen, ob der Preis nicht zu hoch ist. Oder wie gesagt, es geht auch jetzt darum, in den Koalitionsverhandlungen, falls sie stattfinden und zu Ende geführt werden, nochmal nachzujustieren. Da, wo es ungenau ist, bei den Menschenrechten, bei der Rechtsstaatlichkeit nachzujustieren und es auszubuchstabieren und die ganzen Leerstellen, die wir angesprochen haben, dass die auch zum Thema werden. Also der Kampf gegen Rechts. Von mir ist auch der Kampf gegen Extremismus. Die Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Stärkung von einem proeuropäischen, menschenrechtskonformen Ansatz. Das muss man immer noch in den Koalitionsverhandlungen einbringen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber es gibt keine Alternative. Für uns gibt es eh keine Alternative, als klipp und klar an der Seite von Schutzsuchenden zu stehen und ihnen zum Recht zu verhelfen. Unsere Aufgabe ist, wenn rechtswidrige Gesetze in den Formen Kompromissen da implementiert werden, an der Seite der Schutzsuchenden gegen unrechtmäßige Inhaftierung, gegen illegale Zurückweisung an den Binnengrenzen, an ihrer Seite, um ihr Recht zu kämpfen. Das ist unsere Aufgabe, die ist sehr einfach, aber dennoch schwer. Als Menschenrechtsorganisation formulieren wir das in Richtung künftiger Koalition und wir formulieren es ganz klar als einen Anspruch, wie wir als Koalition gegen dieses Abwehr, gegen dieses Hardliner-Programm, das die Menschenwürde, die Menschlichkeit, die Menschenrechte praktisch entschwächst, oder dass sie gar auf der Strecke bleiben, wie wir gemeinsam gegen dieses Programm vorgehen. Das ist unser Auftrag und das sind wir den Schutzsuchenden schuldig. Wir müssen uns vor die Communities stellen, dass sie nicht stigmatisiert werden, dass sie nicht verängstigt werden, was bereits jetzt geschieht. Und der Wahlkampf hat Wunden geschlagen, die kaum verheilen können in die Community. Und wir kämpfen weiterhin für eine offene Flucht- und Migrationsgesellschaft.
Dieses Sondierungspapier fällt ja in eine Zeit eines unglaublich toxischen gesellschaftlichen Klimas, wo Morde, wenn sie geschehen, nur interessant sind in der öffentlichen Debatte, wenn sie von Nichtdeutschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte begangen werden. Sie haben das schon ein bisschen angerissen, was Ihre Strategie ist mit dem gesellschaftlichen Klima und auch mit diesem Sondierungspapier umzugehen ist. Aber was sind denn Ihre konkreten Schritte, die Sie in der nächsten Zeit gehen werden?
Ja, zum einen bei den ganzen Attentaten, Morden, bei all diesen Taten sollten wir immer die Opfer in den Blick nehmen. Das galt für Hanau und gilt für Hanau, wo es ein rechtsextremistisches Attentat war. Das gilt für die Opfer in Mannheim, jetzt kürzlich oder auch vorher der Anschlag in Mannheim, wo ein Polizist umkam. Das gilt für Solingen, wo es einen Dschihadisten war. Das gilt für Magdeburg, wo ein anti-islamischer Aktivist mit massiven psychischen Problemen, offenkundig psychischen Problemen, ähnlich wie Dschihadisten einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gemacht haben. Das gilt für Aschaffenburg, wo ein schwer psychisch Kranker, der offenkundig auf dem Radar war von allen, an dem Tag in Schöntal einen kleinen Jungen, zweijährigen Jungen aus Marokko erstochen hat, einen deutschen Staatsangehörigen, der helfen wollte, umgebracht hat, ein syrisch-kurdisches Mädchen, 2 Jahre schwer am Hals verletzt hat und. Das gilt auch für München, wo ein, egal, wir wissen nicht wieso, weshalb, warum, vielleicht auch dschihadistisch motiviert, jemand einen Schutzsuchenden, der schon länger hier ist, eine Demonstration von Gewerkschafterinnen eingreift und eben 2 Menschen umbringt. Auch das ist sehr typisch für eine Migrationsgesellschaft. Die Mutter ist mit 4 Jahren eingewandert und ihre Tochter ist umgebracht worden. Und erstmal Opferperspektive. Auch die Angehörigen appellieren immer wieder, instrumentalisiert diese Gewalttaten nicht. Diese Gewalttaten sind verschieden. Sie haben vielleicht einen gemeinsamen Nenner. Die Täter sind Männer. Das gilt auch für andere Amokläufe, die wir in Schweden da in dem Bildungszentrum erlebt haben. Da waren die Opfer, waren Migrantinnen und Flüchtlinge. Der Täter war ein schwedischer Staatsangehöriger, Bio-Schwede sozusagen. Und da hat man lange Zeit diesen Aspekt auch der rassistischen Motivation, den hat man außen vor gelassen. Ähnlich wie kürzlich in Mannheim, wo ein deutscher Staatsangehöriger mit wahrscheinlich auch psychischen Erkrankungen und vorher in einem rechtsextremen Setting unterwegs war, vor Jahren. Die Opfer müssen ins Zentrum gerückt werden, aber diese Tat, ne, weil es kein Asylsuchender war, ist schnell vergessen. Ja, ist schnell aus, also wird immer noch berichtet, aber hat überhaupt nicht diese Adrenalinstöße freigesetzt. Und das heißt, wir müssen damit anders umgehen. Die Berichterstattung muss anders umgehen, weil man manchmal den Eindruck hat, auch in der Berichterstattung, wir reden von den 2 Toten in München, aber ich sehe das Bild des Täters mit seinem Mini Cooper posieren. Also man triggert auf einer anderen Seite in der Form der Berichterstattung, in der Form der politischen Diskussion Leute, die schon schwierig unterwegs oder gefährlich unterwegs sind. Wir brauchen nicht neue Gesetze, um das zu verhindern, sondern es zeigt sich bei fast allen, nicht allen, aber fast allen schweren Gewalttaten, dass die Leute vorher auf dem Radar waren. Es hat eigentlich das nicht funktioniert, was man eigentlich in einem funktionierenden Staat machen müsste. So, und dann muss man weitergehen. Eine hetzerische Debatte vergiftet das gesellschaftliche Klima. Das stärkt ganz klar die Völkischen, die Rechtsextremen, wenn man das will. Dann sollte man die Debatte so weiterführen. Dann sind wir bald objektiv in einer völlig anderen Republik. Das ist brandgefährlich. Wir brauchen klare Maßnahmen, die, ich habe es vorhin schon mal gesagt, selbstverständlich auch Deradikalisierungsmaßnahmen. Man braucht in bestimmten Bereichen, wenn Leute objektiv psychisch krank sind, muss man sich auch über die psychiatrische Versorgung in diesem Land Gedanken machen, ob es egal, woher die Leute kommen. Es ist kein Herkunftsproblem, sondern es ist ein Problem, dass die Versorgung nicht adäquat ist. Und so gibt es verschiedene Bereiche, das gilt für Deutsche und Nichtdeutsche, ob die psychosoziale Struktur adäquat ist oder verbessert werden muss. Sie muss verbessert werden. Und es gibt viele Aspekte, wo man da ansetzen kann, aber es ist nicht durch Abwehr. Ich lasse niemand mehr rein und dann bin ich sicher, das ist natürlich eher eine Chimäre, um auch das kleine Mädchen aus Aschaffenburg, was schwer verletzt würde nach diesem All-In-Programm der CDU gar nicht mehr ins Land kommen. Ne? Also die Opfer würden auch draußen bleiben. Wir brauchen einen anderen Diskurs, einen verantwortungsvollen Diskurs. Da haben wir sicher ein Problem mit dem politischen Personal, dass da zu wenig vielleicht diese Stimmen erheben zur Besonnenheit, zur Klarheit und auch wirklich handeln im Sinne von einer inkludierenden Gesellschaft. Aber es gibt keine Alternative dazu. Es gibt keine Alternative zum konsequenten, Kampf gegen die demokratische Gesellschaft und die offene Gesellschaft angreifen. Das sind vor allem Rechtsextreme. Und wenn es Dschihadisten sind, gehören die auch ganz klar, wenn die uns in einer Zangenbewegung die Luft zum Atmen nehmen wollen, dann muss man klare Politik dagegen fahren. Das ist aber nicht nur repressiv, sondern ist vor allem auch präventiv.
Wir haben jetzt viele über die möglichen Auswirkungen der Sondierungsergebnisse gesprochen und Sie haben das dankenswerterweise in einen höheren Kontext gesetzt. Aber haben Sie zum Schluss des Gesprächs noch konkrete Forderungen im Hinblick auf die weiteren Koalitionsgespräche?
Ich will jetzt nicht zum Schluss unsere ganzen Forderungen aufzählen, was wir schon immer abschaffen wollten. Aber nehmen wir noch ein Beispiel. Soll die Bezahlkarte, die stigmatisierend ist, völlig stigmatisierend ist, bezogen auf Schutzsuchende, bundesweit durchgeführt werden. Und es gibt einen Hinweis, einen Warnhinweis sozusagen, dass die Umgehung verhindert werden soll. Umgehung heißt durch Initiativen, die humanitär handeln, die solidarisch handeln. Auch da ist wieder ein Gefahrenmoment drin, wenn Tauschbörsen, die sagen, ich kaufe dir dein Produkt ab, dafür hast du ein bisschen Bargeld, dass du deiner Tochter den Schulausflug ermöglichen kannst oder irgendwas, dass du irgendwie ein bisschen selbstbestimmter handeln kannst. Wenn das auch noch bedroht wird, das muss weg. Also alle Angriffe auf die Zivilgesellschaft, alle Angriffe auf humanitäre Hilfe, alle Angriffe auf solidarische Intervention, die müssen strikt unterbunden werden. Da müssen wir sehr genau und auch sehr entschlossen handeln. Dass wir sagen, diskriminierende Behandlung von Asylsuchenden, das Asylbewerberleistungsgesetz, was verlängert wurde auf 36 Monate, die Einschränkung der Gesundheitsversorgung für diese Personengruppe, ist nicht nur menschenunwürdig, sondern ist auch völlig kontraproduktiv. Es macht keinen Sinn in einer demokratischen Gesellschaft, wenn man die Menschenwürde ernst nimmt, Leute in eine Mangelversorgung zu halten. Wir lehnen die verstärkte Inhaftierung von Schutzsuchenden ab. Das kommt auch über die europäischen Vorschläge. Es wird immer mehr zur Regel, dass Schutzsuchende früher No-Go inhaftiert werden können, kurzfristig und so weiter. Das sind alles sehr gefährliche Momente. Wir setzen uns ein für immer noch für ein europäisches Asylrecht, ein gemeinsames Schutzsystem, aber auf einen menschenbasierten Ansatz und nicht auf der Ebene der Abwehr. Das heißt, wir erwarten von einer künftigen Regierung, egal wer es ist, in Europa eher zu aktiv gestaltend Vergemeinschaftung hinzubekommen, aber die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte, jetzt zitiere ich die Fundamente Europas, dass das eingelöst wird. Das Projekt Europa basierend auf diesen Grundwerten verteidigt wird. Das sieht nicht gut aus, aber es gibt keine Alternative. Wir werden uns dafür einsetzen, gemeinsam in Deutschland mit den Initiativen, mit unserem Netzwerk, aber eben auch europäisch, um diese Menschenrechtsverletzungen, die immer mehr normalisiert werden, das tägliche Sterben an den Außengrenzen, die Gewalttaten, schweren Straftaten, die im Namen Europas an den Außengrenzen stattfinden. Wir werden bei denen dagegen kämpfen, dass dieser unerträgliche Zustand endet. Es wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber es gibt keine Alternative. Wir wollen in einer offenen Gesellschaft leben. Wir wollen nicht, wie gesagt, hinter Mauern und Stacheldraht leben. Wir wollen uns nicht mit der Brutalisierung an den Außengrenzen abfinden, weil wir genau wissen, dass diese Brutalisierung auch eine Rückkopplung auf unsere Gesellschaft hat. Auch hier brutalisiert, spaltet. Das ist unsere Agenda als Organisation, die der Menschenwürde und den Menschenrechten verpflichtet.